Nein, jetzt denke ich erst recht nicht drüber nach, sondern jetzt fühle ich mich angegriffen.
Sprache prägt die Realität.
Oder fürs Hirn.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich heiße Jenny.
Und ich bin Perdita.
Ja, heute sprechen wir über ein kontroverses Thema mit viel Konfliktpotenzial. Ich bin ganz gespannt über das Gendern und die Gendersprache. Und es ist ja auch recht aktuell hier in Bayern. Wir haben ja dieses Jahr ein neues Verbot bekommen für den Freistaat Bayern, der Geschäftsordnung, dass das Gendern in bestimmten Fällen, dazu kommen wir gleich, nicht mehr erlaubt ist. Und das hat natürlich auch für viel Aufruhr gesorgt auf allen möglichen Seiten.
Ja, ich finde es schon sehr interessant, weil ein Argument, es zu verbieten, war, dass man sich ja nicht von einer ideologischen Richtung her was vorschreiben lassen wollte und sich nichts verbieten lassen möchte, wie man zu reden hat. Und dann wird ein Gesetz eingeführt und unter Strafe sozusagen gestellt, dass man gendergerechte Sprache verwendet an Schulen, an Universitäten und natürlich auch bei allen so bürokratischen Vorgängen und bei allen Ämtern. Finde ich schon sehr interessant, dass man sich nichts vorschreiben lassen will, aber dann ein Gesetz macht und damit Leuten vorschreibt, dass sie nicht gendern dürfen.
Ja, ich fand das auch spannend. Es war ja zuerst nicht die Rede von einem richtigen Verbot und dann war das recht passend auch zum Wahlkampf dann doch ein Thema. Und das ist eben auch schon ein Punkt von vielen Kritiken auf beiden Seiten, also dass eigentlich nicht das Thema war, ein Verbot einzusetzen, sondern alle sprechen, wie sie möchten, wie es uns allen taugt. Und dann wurde doch entschieden, dieses Verbot einzuführen. Es ist immer noch nicht ganz klar, in welchen Fällen dann auch Konsequenzen erfolgen. Das hat eher so eine Symbolwirkung, so hat das der Staatskanzleichef, der Florian Herrmann, auch gesagt, eine Symbolwirkung, weil, ja, es muss im Einzelfall entschieden werden. Von daher bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt weitergeht mit diesem Gesetz und wie das wirklich dann auch wirkt. Es ist auf jeden Fall Futter gewesen und Brennstoff für die Diskussion, die ja sowieso schon in der Gesellschaft ganz stark ist. Wie wichtig ist dieses Thema? Wie stehe ich dazu? Betrifft mich das überhaupt? Und ich glaube, wir sind beide schon so ein bisschen voreingenommen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir hier heute mal beide Seiten beleuchten und mal versuchen, die Fronten so ein bisschen zu entschärfen und vielleicht mal zu schauen, was so dran ist an diesem explosiven Thema Gendern.
Ich glaube, was so ein bisschen dahinter steht, ist wirklich so, es gibt so ein paar bestimmte Themen, die so triggern. Das ist Klimawandel, das ist das Thema LGBTIQ+, das Thema Abtreibung. Ne? Also es gibt so Themen, die immer gleich so zur Aufregung führen. Ich habe mich auch gefragt, was ist es dann, was die Leute so triggert? Also was ist es, warum du dich darüber aufregst, wenn jemand gendergerecht redet? Weil letztendlich war das ja nie ein Gesetz, du musst gendern. Auch gerade im privaten Bereich überhaupt nicht, sondern es bestanden halt Leitfäden oder Empfehlungen, wie man das machen kann. Ich bin der Frage mal ein bisschen nachgegangen und habe einen Wissenschaftler gefunden, der meinte, was die Leute so aufregt, weil es eine, wie nennt das, Verhaltungszumutung sei. Also grundsätzlich regen sich Leute auf, wenn sie das Gefühl haben, ihnen wird was vorgeschrieben und ihnen wird irgendwie was aufgedrückt, wie sie zu leben haben. Und selbst wenn nicht gedrückt wird, sondern wenn einfach ich jetzt zum Beispiel gendergerecht rede, dann drücke ich dem anderen ja nicht auf, du musst auch so reden, sondern das ist ja eine Entscheidung von mir, das zu machen. Aber die Leute fühlen sozusagen, dass ich durch mein Verhalten ihnen suggeriere, du machst es nicht richtig. Und sozusagen, dass da inklusive die Kritik ist, du machst es nicht richtig, du lebst nicht richtig und das ist nicht gut. Und darüber regen sich dann die Leute auf und gehen in so eine Antiposition und ich lasse mir von dir doch nichts vorschreiben.
Ja, ich glaube, das ist ein Konflikt oder so eine unangenehme Stimmung, die sich ja ganz viel in der Gesellschaft gerade sichtbar zeigt, also die man ja auch politisch merkt, in Demonstrationen merkt, dieser starke Kontrast und dann oft dieses gegenseitige Unterstellen und das Angegriffensein. Ich wünsche mir, dass wir einfach mal drüber nachdenken, nicht was möchte die Person jetzt, dass ich tue, sondern was ist eigentlich der Hintergrund? Ist es wirklich ein Angriff an mich? Oder ist es etwas, worüber ich nachdenken darf? Ist es vielleicht eine Einladung, mich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen? Weil die Person sagt ja gerade nicht, du sag das jetzt so und so, sondern ich sage, ich möchte, dass alle einbezogen sind in der Sprache. Deshalb übe ich sie so aus.
Ja, und ich glaube, was Leute da so aufregt, ist, dass die meisten Leute, die das so anwenden, die sind eher so gebildete Leute und sprachlich auf einem Niveau, das sehr hoch ist vielleicht. Und da fühlen sich, glaube ich, auch viele Leute ausgeschlossen. Also gerade wenn das in so einer akademischen Sprache passiert, glaube ich, fühlen sich viele nicht angesprochen oder ausgeschlossen. Also das ist es, glaube ich, ne? Wenn jemand die gendergerechte Sprache anwendet, da hat man vielleicht auch so das Gefühl, da ist eine Distanz da. Und dann wieder die Gefühlsverstärkung, du glaubst, du bist was Besseres als ich.
Ja, und das führt dann wieder zu der Defensive. Nein, jetzt denke ich erst recht nicht drüber nach, sondern jetzt fühle ich mich angegriffen. Und das ist ja auch verständlich. Ich möchte mich nicht herabgesetzt fühlen. Ich möchte nicht das Gefühl bekommen, die andere Person denkt, sie ist was Besseres als ich. Und das kann ich gut nachvollziehen. Und da ist es wichtig, dass wir uns alle mal an die eigene Nase fassen und überlegen, ist es wirklich das, was die Person gerade sagt? Ich bin was Besseres als du. Ich verhalte mich besser als du, mach das genauso. Oder ja, wieso fühle ich mich gerade angegriffen? Muss ich mich gerade angegriffen fühlen? Ja, aber es ist schon so, dass auf jeden Fall das auch eine Sprache ist, die einer bestimmten Blase vorenthalten ist. Natürlich, wenn ich mich eher in linken Kreisen, alternativen Kreisen bewege, vielleicht auch in akademischen Kreisen bewege, dann habe ich mehr Zugang zu Menschen, die so sprechen. Dann habe ich auch mehr Zugang zu dem Wissen. Dann bin ich auch meistens privilegierter und habe halt Zeit, mir auch darüber Gedanken zu machen. Das sollte aber nicht als Nachteil für mich gewertet werden, sondern wie schön, wenn ich dann gerade mit einer Person rede, die das Privileg nicht hat, dann kann ich das ja teilen und vielleicht mal auf mein Wissen aufmerksam machen, ohne zu belehren, sondern zu sagen, das ist übrigens meine Seite und so sehe ich das und so fühle ich das. Ich möchte, dass wir uns verstehen und ich finde es schade, dass du mich angreifst, obwohl ich dich gar nicht angegriffen habe.
Vielleicht können wir doch auch mal ein bisschen Aufklärung betreiben und ich würde mal gern anfangen mit diesem Begriff Gendern. Also das ist ja mittlerweile so zu so einem Kampfbegriff geworden, mit dem man in Bierzelten richtig gut Stimmung machen kann. Und ich merke auch im privaten Umfeld, dass es immer mehr Leute gibt, die ja sich schön drüber aufregen und so. Also deswegen habe ich gedacht, fangen wir mal an überhaupt, was heißt das überhaupt Gendern? Und was heißt Gender Mainstreaming? Für alle da draußen, es ist eigentlich eine ganz nette Sache. Was heißt Gender Mainstreaming? Gender Mainstreaming heißt eigentlich, dass man also gerade Leute in verantwortlichen Positionen, dass sie darauf achten, wenn sie Entscheidungen treffen, dass diese Entscheidungen zu einer gerechten Situation sowohl für Männer als auch für Frauen führt. Also dass man sich überlegt, welche Konsequenzen hat meine Entscheidung? Und wirkt die sich gleichberechtigt sowohl bei Männern als auch bei Frauen auf? Und welche Wirkung hat sie? Also Ziel ist es eigentlich, eine Gerechtigkeit zu erzielen. Und Gerechtigkeit ist so eigentlich eine nette Sache. Das Ziel ist eigentlich, dass sich noch mehr Menschen angesprochen fühlen, wenn ich rede. Aber viele Leute glauben, dass das gar nicht notwendig ist und dass es das nicht braucht. Hast du ein Beispiel, warum sich es doch auswirkt?
Ja, da haben wir gut recherchiert und auch das Rechercheteam hier vom Podcast. Und da gibt es ein paar Studien. Tatsächlich dürfte es da gerne noch mehr geben, aber auf jeden Fall sehr ausschlagende Studien bezüglich der Berufswahl und der Einschätzung für Berufe. Berufe kann ich ja als Handwerker oder Handwerkerin sagen oder als Fliesenleger oder Fliesenlegerin. Und es wurden Studien gemacht mit jungen Menschen, Mädchen und Jungen und diverse, die sich Jobtitel angehört haben. Und wenn die Jobtitel sowohl männlich als auch weiblich genannt wurden, konnten sich viel mehr Frauen auch vorstellen, konventionell männliche Berufe einzugehen, auch viel mehr Jungs vorstellen, potenziell weibliche Berufe einzugehen. Und als nur das generische Maskulin, also nur Handwerker, Fliesenleger, Erzieher genannt wurde, war das eben der andere Fall. Also es haben sich nicht so viele Frauen angesprochen, also Mädchen angesprochen gefühlt. Und es war auch nicht auf dem Schirm, dass das auch Berufe sind, die beide Geschlechter ausführen. Und wenn wir jetzt mal das übertragen auf unsere aktuelle Zeit, wo wir ganz viel Nachwuchs brauchen in Pflegeberufen, in sozialen Berufen, da wäre es schön, mehr Männer auch anzusprechen, die da unterrepräsentiert sind und aber auch ganz viel Nachwuchs brauchen in den MINT-Berufen, also in technischen und wissenschaftlichen Berufen, wo auch viel zu wenig Frauen präsentiert sind hier in Deutschland. Und es ist tatsächlich ein Beweis dafür, dass wir uns weniger angesprochen fühlen, wenn wir nicht mitgenannt werden.
Wir hatten ja mal eine Folge über klischeefreie Berufsorientierung. Und die Frau, die wir damals eingeladen haben, hat gesagt, also sie hätte gern mal eine weibliche Auszubildende, ne, als Landwirtschaftsmechatronikerin, aber sie finden keine. Und aktuell in der Klasse meines Sohnes ist nicht eine einzige Frau. Also fühlen sich nicht angesprochen. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach total wichtig ist, einfach zu wissen, Sprache prägt die Realität. Klar ist, auch Leute regen sich ja auf, wenn zum Beispiel total abgehoben und akademisch geredet wird und dann fühlen sie sich ausgeschlossen. Und dann haben sie schon so das Gefühl, die andere, die will ja überhaupt nicht, dass ich verstanden werde. Und deswegen redet die so abgehoben. Die interessiert ja überhaupt nicht, ob ich das verstehe oder die glaubt, die ist was Besseres oder so. Und da merkt man schon, ich fühle etwas und weil ich etwas fühle, verhalte ich mich dann in der Realität. Damit prägt es dann die Realität. Also Sprache ist immer auch ein Ausdruck, wie wir miteinander umgehen, wie wir zueinander stehen und welche Rollen wir haben und einnehmen und auch welche Bilder im Kopf entstehen. Und ich nehme euch mal gerne auf eine Reise, mach mal kurz die Augen zu, ich sage euch jetzt einen Satz und seid mal ganz ehrlich, was bei euch im Kopf passiert. Ein Lehrer, der gut auf die Kinder eingeht, der wird auch insgesamt dazu beitragen, dass die Kinder besser mitkommen und alles verstehen. Ein Arzt, der seinen Patienten alles gut erklärt, wird dazu beitragen, dass sie sich weniger Sorgen machen. Bei Problemen fragen sie ihren Arzt oder Apotheker. So, meine lieben Freunde da draußen, meine Freundinnen, wer ist bei euch im Kopf entstanden? Und ich bin mir ganz sicher, dass bei den allermeisten ein Mann visuell im Kopf entstanden ist. Und da kann man noch 10.000 Mal dazu sagen, ja, aber die Frauen sind gemeint, aber das Bild, was in meinem Kopf entsteht, ist nun mal ein Mann, den ich da sehe. Ich glaube, dass gendergerechte Sprache deswegen angewendet werden sollte, damit man sich halt beide Geschlechter auch im Kopf dann vorstellt. Aber was ist denn eigentlich gendergerechte Sprache? Wie macht man das?
Ja, da gibt es so mehrere Mittel, das zu tun. Also wir können sprechen von Schülerinnen und Schüler zum Beispiel. Das ist eine Parallelform, da nenne ich beides. Da ist es aber schade, dass auch die Diversen nicht angesprochen werden. Das ist ein Unterschied zu den ganzen Wortänderungen, so wird es auch gerne vom Rat der deutschen Rechtschreibung genannt. Da haben wir dann Zeichen zwischendrin. Also wir haben die SchülerInnen, wo zwischendrin ein Doppelpunkt steht, wo ein Unterstrich steht. Und das sind verschiedene Arten, also Gender Gap oder der Mediopunkt wird das auch genannt.
Mediopunkt, was heißt das?
Das ist dieser Doppelpunkt in der Mitte, also Schüler, Doppelpunkt, Innen, genau. Und die Gender Gap ist dann Schüler, Unterstrich, Innen. Man kann natürlich auch einen Schrägstrich nutzen, man kann ein Sternchen nutzen. Also wir haben da jetzt schon viele verschiedene Arten gesehen und genau diese Arten, in denen eigentlich gewünscht wird, eben auch Non-Binäre, also Menschen, die sich nicht nur Frau oder Mann zuordnen, sondern etwas dazwischen, die anzusprechen, das fällt damit halt leicht und das ist eine schöne Option, das zu machen. Und genau das wurde jetzt eben hier in Bayern im staatlichen Schriftverkehr verboten, weil das sozusagen als Stolperfalle gesehen wird und auch als ideologiegeführte Sprache. Ja, und das sind so diese verschiedenen Arten zu gendern.
Also ich fand mal in einem Podcast mit Felix Lobrecht, da ging es um das Thema dieses mit der Pause. Da gibt es ja auch irgendwie einen Fachbegriff für. Wie heißt das?
Also schriftlich wäre es ja diese Doppelpunkt oder das Sternchen oder der Unterstrich. Und mündlich machen wir dann eine Pause. Und das Spannende ist, das machen wir in ganz vielen anderen Begriffen auch schon. Also ich sage jetzt SchülerInnen. Und das ist dann der Glottisschlag. Also das ist im Kehlkopf so ein Bereich. Da breche ich halt das Wort ab und mache weiter. Und das machen wir in ganz vielen anderen Wörtern auch schon, damit sie besser verständlich sind. Also ich sage nicht Nudelauflauf, sondern ich sage Nudelauflauf. Da mache ich auch eine kleine Pause zwischen. Also das ist nichts Neues so als Sprachmittel generell. So kann man das dann durchführen. Also anstatt Schülerinnen und Schüler zu sagen, was vielleicht ein bisschen länger dauert, was auch die Nicht-Binären ausschließt, kann man dann SchülerInnen sagen mit so einer kleinen Pause zwischen. Und das nennt sich der Glottisschlag.
Ja, also ich mache mir immer die Mühe und sag's doppelt, um einfach zumindest noch mehr Menschen anzusprechen. Aber was ist dann jetzt vielleicht auch ein Nachteil von so einer gendergerechten Sprache? Also was spricht denn sozusagen dagegen? Oder was sind die Argumente von Menschen, die meinen, das brauchen wir nicht?
Ja, wir haben uns ja schon mal ein bisschen über unsere eigene Meinung zu bestimmten Argumenten ausgetauscht, die wir nicht so schlüssig fanden. Und es gibt natürlich auch schlüssige Argumente. Ja, diese Zeichen zwischendrin, jetzt das Sternchen, der Punkt, sind für Menschen, die generell Schwierigkeiten mit Sprache haben, also zum Beispiel Legastheniker, schwierig, sind eine zusätzliche Hürde und das macht die Sprache nicht einfacher. Das ist ein wichtiger Punkt. Und natürlich auch in der Blindensprache, also in den Zeichen, ist es auch schwierig, das darzustellen. Und auch, dass es keine einheitliche Regelung gibt, also nehme ich jetzt das Sternchen, nehme ich jetzt den Unterstrich, nehme ich den Doppelpunkt. Das waren halt so Gründe, weshalb dann der Rat der deutschen Rechtschreibung gesagt hat, okay, es ist noch nicht so weit. Es wurde nicht gesagt, es ist schlecht, sondern es wurde gesagt, es ist noch nicht so weit. Jetzt gerade können wir das nicht unterstützen, weil es schwierig wird für einige Menschen, da mitzukommen.
Ja, also das kann ich wirklich auch aus der Praxis sagen. Also ich versuche ja so gendergerecht wie möglich zu kommunizieren, auch schriftlich. Und da merkt man schon, boah, da wird es manchmal richtig schwierig. Also gerade wenn es darum geht, so grammatikalisch das dann richtig zu machen und zu schreiben, wenn du dann sagst, ja, da musst du dann irgendwie einen Schrägstrich machen oder alle oder jeder, jede und ne, also es wird teilweise wirklich richtig kompliziert und lang. Das merke ich immer beim Antragschreiben, dass das ganz schön schwierig ist, weil du dann einfach auch grundsätzlich mehr Wörter brauchst. Und wo ich es auch richtig, richtig krass gemerkt habe, ist, wir wollten einfach Texte in leichter Sprache machen, damit das halt auch Menschen, die zum Beispiel eine intellektuelle Beeinträchtigung haben, auch gut verstehen können. Und da wird also ganz vieles von der gendergerechten Sprache, also gerade mit Gender-Sternchen und Schrägstrich und so, gar nicht verstanden. Sondern man sollte da wirklich ganz einfach sprechen. Und das andere ist, wir haben auch einen blinden Freiwilligen. Und wie du gerade richtig gesagt hast, der hört ja dann die Texte. Und das ist dann oft diese Schrägstrich, Gender, Sternchen oder sowas, das ist dann ganz schwer und der hört dann noch zusätzliche Informationen oder das Wort nicht richtig und das führt dann dazu, dass einfach noch schlechter verstanden wird. Das ist dann halt das Problem, wenn dann gendergerechte Sprache wieder zu einer Hürde führt, dass dann wieder eine ganz andere Gruppe irgendwas nicht versteht und dann sich auch nicht angesprochen fühlt. Und dann sozusagen man das Gefühl bekommt, man ist ausgeschlossen, weil das so gemacht wird. Und was ich auch schwer finde, ist auch einfach so diese Entscheidung, ja, was mache ich denn? Mache ich jetzt einen Doppelpunkt? Mache ich ein Gender-Sternchen? Mache ich einen Unterstrich? Mache ich einen Schrägstrich? Ja, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Und also ich weiß schon, in den 90er Jahren war das mit dem Schrägstrich oder dem großen I. Also dass das große I dazwischen war. Aber das ist von einigen Sprachwissenschaftlerinnen, gerade die Frau Pusch, die da sehr, sehr viel für gendergerechte Sprache sich einsetzt und da auch viel gemacht hat. Die fand das ganz furchtbar. Na, also es ist auch dann nicht klar. Und das ist natürlich auch blöd, wenn man dann einfach auch nicht genau weiß, wie man es machen soll.
Ja, also das sind Argumente, die ich gut nachvollziehen kann und finde es auch gut, da zu sagen, wir brauchen eventuell eine andere Lösung. Was für mich aber auch heißt, okay, wir müssen weiter probieren, bis wir eine andere Lösung finden. Weil offensichtlich gibt es großen Bedarf. Ich merke das selber. Ich bin eine Frau, ich bin als Frau aufgewachsen, fühle mich auch dem Geschlecht zugehörig und bin selber so aufgewachsen, dass ich mir bestimmte Berufe auch nicht zugetraut habe. Und natürlich ist da nicht nur die Sprache für zuständig, aber es ist ein großer Teil unseres Lebens, unserer allen Lebens, wir alle benutzen Sprache, der leicht zu ändern ist. Also es ist niederschwellig, es kostet nichts, es tut einem für gewöhnlich nicht weh. Ja, da finde ich es schon wichtig zu schauen, okay, wie können wir denn da weitergehen und welche anderen Lösungen können wir finden? Und da ist Austausch wichtig, finde ich, und kein Reglementieren. Kein Nein, es geht jetzt nicht weiter.
Ein anderes Argument, was ich sehr häufig in den Diskussionen höre, ist ja, in der Realität ist doch gar keine Gleichberechtigung da. Zum Beispiel, das ist ja auch ein Thema, was wir schon mal behandelt haben, den Gender Pay Gap. Frauen verdienen weniger oder sind nicht in führenden Positionen so vertreten. Also das heißt, Sprache ist ja nicht so relevant, sondern die Realität ist ja viel wichtiger. Und wenn sich die Realität für Frauen ändern, dann ändert sich ja automatisch auch die Sprache. Was würdest du so Leuten sagen?
Ja, finde den Fehler, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf unsere Analyse, gerade auch von der Studie der Freien Uni Berlin, wo es ja genau darum geht, dass die Sprache meine Realität macht und dass ich mich mehr in einem Beruf vorstelle, wenn ich tatsächlich auch angesprochen werde. Also irgendwo müssen wir den Kreis brechen und ein großer Teil, der dazu beitragen kann, ist eben die Sprache. Also ich kann mich eher vorstellen in dem Beruf, wenn ich von Kind auf höre, Ärztinnen. Oh, es gibt viele weibliche Ärzte, es gibt viele Ärztinnen. Oh, es gibt viele Wissenschaftlerinnen. Ah, okay, dann kommt das unbewusst eher an mich ran. Und wir brauchen auf jeden Fall andere politische Strategien zusätzlich. Gleichzeitig, wie toll, du bist ja selber gerade dran an der Sprache und kannst dabei mithelfen. Bei den anderen Sachen kannst du vielleicht nicht so viel mithelfen, das zu fördern, Gelder zu stiften, aber du kannst damit mithelfen, dass junge Menschen und vor allem auch jetzt in dem Fall junge Frauen sich angesprochen fühlen. Ja, wieso sollte das nicht getan werden?
Glaubst du nicht, dass durch dieses Gendern diese Geschlechterrollen oder dieses Geschlechtliche einfach noch stärker betont wird? Und nicht sozusagen dann selbstverständlich ist, weil schließlich sind doch alle mitgedacht.
Ja, die Frage ist, ja, sind denn wirklich alle mitgedacht? Wenn ich in meinem Kopf davon spreche, sehe ich dann wirklich auch alle vor mir, Frauen, Männer, Nicht-Binäre. Ich finde, das geht gut einher mit diesem Thema, es gibt ja auch Wichtigeres. Das wird ja auch oft als Argument genannt. Ja, wieso kümmern wir uns jetzt darum? Es gibt ja auch Wichtigeres. Es gibt viele wichtige Sachen, sehr viele, da stimme ich absolut zu. Und gleichzeitig gibt es ja viel Aufmerksamkeit auf das Thema. Also ist es ja wichtig, also müssen wir uns ja drum kümmern. Ja,
das triggert schon, ne? Also es triggert schon ganz krass. Aktuell lehnen 2/3 der Deutschen das Gendern ab. Ist ja eine heftige Reaktion.
Ja, es ist eine heftige Reaktion. Und es ist halt eine sehr emotionale Reaktion, wo, glaube ich, oft das Wissen aller Seiten vielleicht fehlt. Also ich glaube, sich Gedanken zu machen, wem nützt das und wem schadet das? Ich kann immer abwägen, okay, wenn da eine Person ist, die vielleicht generell schon Verständnisschwierigkeiten habe, ich werde ja nicht gezwungen zum Gendern, das ist ja das Schöne, ich werde ja eben nicht gezwungen. Wenn ich merke, ich rede mit Menschen, die Verständnisprobleme haben, dann muss ich das auch nicht tun. Aber wenn ich merke, okay, ich spreche mit einer Person, die mich gut verstehen kann, die auch gut Deutsch verstehen kann, dann darf ich das ja gerne nutzen und darf darauf vertrauen, dass die Person sich dann eine eigene Meinung bildet.
Ja, aber ist das nicht sozusagen ideologisch oder so eine politische Agenda von einer elitären Elite?
Ja, das finde ich eine spannende Aussage, weil also alle Menschen sollen ja gleichberechtigt und in dem Falle ja auch gleichberechtigt und gleich mitgedacht in der Sprache. Und deshalb finde ich das eigentlich nicht ideologisch, für mich zumindest. Also ich finde das bloß fair.
Es ist ja ein Aufregerthema und viele Leute sind ja da dagegen. Aber ihr habt jetzt auch Argumente gehört, was vielleicht auch gegen das Gendern spricht. Vielleicht einfach auch nochmal ein Argument, was ich von dir einfach sehr wichtig fand, ist einfach, die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich. Es ist so, weltweit. Wenn wir kostenlos Also dafür braucht es ja gar kein Geld. Durch das, wie wir reden, auch die andere Hälfte ansprechen, dann tut es ja eigentlich niemandem weh. Das finde ich ist einfach wichtig. Und man muss wirklich sagen, die Sprache hat eine wichtige Rolle, wie wir die Realität wahrnehmen. Und ich mache immer gerne ein Beispiel, dass man auch sieht, Sprache ändert sich und Sprache verändert sich. Für alle, die so ein bisschen älteres Semester sind, die können sich vielleicht noch daran erinnern, dass es nicht nur Frau als Kategorie gab, sondern Fräulein. Ja? Und wer wurde als Fräulein bezeichnet? Als Fräulein wurdest du bezeichnet, wenn du nicht verheiratet warst. Gerade in den 60er, 70er Jahren ist eine Frau, die auch 60, 70 Jahre war, die nicht verheiratet war, als Fräulein bezeichnet worden. Du bist eine erwachsene Frau, bist als Fräulein bezeichnet. Also Formen, die wir mit Lein bilden, ist ja irgendwie, wir machen es klein, niedlicher, jünger, was weiß ich, und weniger bedeutsam. Das hieß, einher ging wirklich mit dem, eine Frau als Fräulein zu bezeichnen, immer schwang mit, naja, du hast keinen abgekriegt. Also du bedeutest mehr in der Gesellschaft, wenn du es geschafft hast, einen Mann abzukriegen und verheiratet zu sein. Letztendlich war das dann auch eine Abwertung, sozusagen in der gesellschaftlichen Stellung, wenn du dann Fräulein warst. Das spielt mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr, ob man verheiratet ist oder nicht verheiratet ist. Da hat sich die Gesellschaft auch verändert und deswegen hörst du eigentlich fast überhaupt nicht mehr das Wort Fräulein. Also man sieht, die Realität verändert sich und mit der Realität auch die Sprache. Manche Wörter, die wir benutzen, haben einfach noch eine Bedeutung, prägen unsere Wahrnehmung von Realität.
Ja, das finde ich ein super wichtiges Thema, das du ansprichst. Sprache ist immer im Wandel und das sage ich auch gerne, denn oft haben wir dieses Bedürfnis, uns so an Gewohntem festzuhalten. Das ist auch ganz menschlich und gleichzeitig sind wir die Leute, die Sprache entwickelt haben. Also wir sprechen ja miteinander, wir nutzen Sprache, damit wir gut miteinander klarkommen und wir entscheiden, wie sie ist. Es ist kein universell festgelegtes Werk einer höheren Macht, sondern wir entwickeln Sprache. Wir sprechen miteinander und prägen sie eben dadurch, wie wir miteinander sprechen. Und wir dürfen da die Entscheidungen treffen. Ich finde es auch schön, jedes Jahr werden neue Begriffe aus dem Duden gestrichen. Die sind dann halt weg und das ist okay. Der Fernsprechapparat ist nicht mehr im Duden. Das mit dem scharfen S, das war auch eine große Diskussion, weshalb sich überhaupt erst der Rat für deutsche Rechtschreibung gebildet hat.
Oh, die Rechtschreibreform in den 90ern. Oh, du hast gedacht, die Welt geht unter. Also es war eine Riesendiskussion.
Ich habe das Gefühl, das ist halt ähnlich gerade, dass wir uns ganz, ganz doll gerade darauf fokussieren und dass deshalb auch so groß wird das Thema. Und es ist auch groß, aber es muss nicht riesig werden. Und in ein paar Jahren könnte das schon wieder total vergessen sein und total normaler Sprachgebrauch sein. Und ist es ja auch für viele schon. Also wenn ich mit meiner jüngeren Schwester spreche, die ist 17, hat früh angefangen, gendersensibel zu sprechen und für die ist es gar nichts Schwieriges. Natürlich fällt es ihr vielleicht auch einfacher, das zu lernen, weil sie jünger ist, aber wir sind ja alle in der Lage zu lernen. Und wir sind Gewohnheitsmenschen und je öfter das vorkommt, umso mehr werden wir uns dran gewöhnen. Ja, es ist die Frage, an welche Form gewöhnen wir uns? Das muss ich jetzt herausstellen. Wie wollen wir das genau machen? Gefällt uns dieser Doppelpunkt oder nicht? Gefällt uns das Sternchen oder nicht? Aber wir werden uns dran gewöhnen müssen, in der Sprache mehr an alle mitzudenken. Und es wird dann auch nicht mehr so schwer sein.
Ja, also das Müssen, glaube ich, ist wieder so ein Trigger, wo dann wieder ganz viele sagen, ich muss hier überhaupt nichts und ich bin dagegen. Also ich würde nicht so ein starkes Wort wie müssen, sondern ich denke mir mal, ich wünsche mir, dass wir alle ein bisschen runterkommen und uns überlegen, wie können wir das miteinander ein bisschen besser gestalten. Und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich einfach weiß, dass das Menschen wichtig ist, dass ich das benutze. Also ich nehme mal ein Beispiel im Umgang mit älteren Menschen. Also ich bin so ein Mensch zum Beispiel, will eigentlich alle duzen. Wahrscheinlich, weil ich jünger bleiben will. Keine Ahnung warum. Aber ich duze. Aber ich merke immer im Umgang, vor allem mit noch älteren Menschen als mir, denen ist das sie wichtig. Und für die ist das ein Ausdruck von Respekt. Und wenn ich die duzen würde, dann wäre das kein Respekt. Oder auch was mich aufregt beim Thema im Umgang mit Menschen, die aus anderen Ländern kommen, ist, die werden auch ungefragt geduzt. Und da ist es aber auch wirklich so ein bisschen so eine Herabsetzung, dass ich Leuten nicht Respekt zeige. Von daher benutze ich erstmal sie und dann frage ich, was so okay ist. Und genau so wünsche ich mir das eigentlich auch mit gendergerechter Sprache. Also, dass ich mich drum bemühe, dass ich halt respektvoller insgesamt mit Menschen rede und dass ich halt versuche, dass so viel Menschen wie möglich sich angesprochen fühlen. Zum Beispiel, das ist ja auch, warum wir den Podcast nicht irgendwie akademisch mit Fremdwörtern und was weiß ich zuballern, sondern ich hoffe, wir sprechen verständlich, dass ihr alle da mitkommt. Das ist ja auch ein Versuch, irgendwie für alle verständlich zu sein. Das ist mir bei der Geschichte einfach total wichtig.
Ja, das finde ich schön. Das Versuchen ist eben genau das, worum es geht. Wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen sowieso nicht, sondern wir dürfen das ausprobieren und schauen, was passt denn. Und wir dürfen mal drüber nachdenken, oh, kann ich mit meinen Wörtern vielleicht mehr Leute mit einbeziehen? Ist das nicht schön? Wie schön, dass es so ein einfaches Mittel gibt, mehr Menschen einzubeziehen und mehr Menschen das Gefühl zu geben, Teil zu sein. Es braucht nicht perfekt zu sein, wir sind alle nicht perfekt, ich kann das auch nicht perfekt, aber wir dürfen es gerne versuchen und ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der alle so ein bisschen mehr bereit sind, das zu versuchen und auszuprobieren und auch zu sagen, okay, gut, das gefällt mir gefällt nicht, dass ich dann ihrem und seinem und puh, ist das schwierig. Ja, das ist vielleicht auch schwierig manchmal, ich verstehe das. Und dann schauen wir mal, wie können wir es einfacher machen. Aber wir brauchen es, dass wir offen bleiben, dass wir ausprobieren und ich glaube, wir kriegen das auch hin. Ja, wir sehen ja auch schon, dass das einen Unterschied machen kann. Wir sehen ja auch, wie sich die Gesellschaft in den letzten Jahren gewandelt hat, was so die Sichtbarkeit auch von diversen Menschen angeht, von Frauen angeht. Schön, dass wir da weitere Schritte machen können mit der Sprache.
Ja, und ja, wir müssen halt, wie du auch sagst, kreativ bleiben. Und man sieht es ja an den verschiedenen Möglichkeiten, wie man das ausdrucken kann. Ob man das mit Strich im großen I, mit Gendersternchen, Unterstrich, Doppelpunkt. Da wird ja jetzt viel ausprobiert. Ich fand eigentlich eine tolle Geschichte, wie die das jetzt im Spanischen angehen. Also es ist ja wirklich in vielen Sprachen, es ist ja gar nicht so krass, dass so der Fokus auf die männliche Form gelegt wird beim Reden. Das ist ja im Deutschen und in romanischen Sprachen so. Und in Spanien haben die angefangen, dieses IEL, IEL, ich weiß gar nicht, kann nicht Spanisch, ne? Aber sozusagen eine Kombination aus IL und L, also die männliche und weibliche Form. Die Wörter enden für die männlichen Personen auf O und für die Frauen auf A in der Regel. Und was die machen ist, dass sie jetzt die Endung auf E machen. Und das finde ich zum Beispiel auch eine coole Lösung, dass man dann anfängt, ein bisschen die Sprache zu verändern. Aktuell, also ist halt auch manchmal ein bisschen komplizierter, bis man sich so eingegroovt hat. Aber ich glaube, auch an gewisse Sachen kann man sich auch gewöhnen. Man gewöhnt sich ja an vieles. Also man merkt es ja auch in der Sprache. Im Englischen, wie viel englische Wörter benutzen wir mittlerweile alle in unserem Sprachgebrauch? Und das ist für uns ganz normal. Also vielleicht wäre vielleicht, was ich den Leuten da draußen ins Hirn tackern möchte. Entspannt euch alle mal ein bisschen und seht es nicht so verbissen, sondern versucht es einfach mal ab und zu mal. Und ich glaube, je öfter man das hört, desto mehr gewöhnt man sich dran. Mein Wunsch wäre es, dass das irgendwann mal ganz normal wird, Sprachformen zu finden, wo sich einfach extrem viele Menschen angesprochen fühlen. Was wäre denn deins, was du den Leuten da draußen ins Hirn tackern möchtest?
Ich möchte Menschen gerne ins Hirn tackern, wenn sie verdrossen sind, deshalb mal drüber nachzudenken, oh, wem kann ich damit gerade was Gutes tun? Vielleicht auch an die eigene Familie zu denken, an die eigenen Töchter, Enkelinnen und an die Freunde, Freundinnen und mal zu schauen, wem kann ich damit eigentlich gerade was Gutes tun? Schadet es mir gerade so viel? Ach, vielleicht schadet es mir gerade gar nicht. Und was nützt es eigentlich? Vielleicht ja sogar recht viel. Und sich daran zu erinnern, wenn es gerade schwierig wird, okay, gebe ich jetzt auf? Vielleicht nicht, weil es kann ja echt viel bewirken.
Wir haben heute eine ganz tolle Interviewgästin. Johanna Usinger ist Autorin und Kreatorin der Website Geschickt Gendern. Schon seit 2015 war auch eine der ersten, die sowas gemacht hat mit ihrem Bruder zusammen und gibt auch Workshops in dem Bereich. Wir freuen uns sehr, dass sie heute dabei ist.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ich starte mal mit einer kleinen Überraschungsfrage. Und zwar, wenn Sie eine Sprache lernen könnten, dafür Zeit hätten, welche wäre es und warum?
Ich glaube, ich würde Polnisch wieder auffrischen. Ich habe mal Polnisch gelernt. Ich bin nach dem Abitur ein Jahr nach Polen mit dem Europäischen Freiwilligendienst, habe Polnisch gelernt und dann sogar ein paar Jahre noch im Zweitfach studiert. Aber dadurch, dass ich es nie anwende, ist es so in Vergessenheit geraten. Würde ich gerne wieder auffrischen. So.
Ja, wir kommen mal zum Thema. Wie sind Sie zu der Gendersprache gekommen und wieso engagieren Sie sich dabei?
Genau, das Thema ist eigentlich 2015 so zu mir gekommen, dass ich gemerkt habe, viele in meinem Umfeld haben die Vorgabe, in Abschlussarbeiten an der Uni oder in Zeitschriften, Artikeln oder Essays gendergerechte Sprache anzuwenden, haben aber nicht so das Handwerkszeug in der Hand so. Und dass ich dann gedacht habe, es gibt ja ein paar gute Tipps und Tricks, wie man das machen kann, ohne immer, damals war das noch das Thema Doppelform zu nehmen. Da war Sternchen noch gar nicht so bekannt, sage ich mal. Und da hat man mal argumentiert, da werden die Texte so lang und es gibt ja ein paar andere Tipps und Tricks, wie man das umgehen kann und die neutralen Bezeichnungen. Und da habe ich gedacht, es wäre doch praktisch, wenn man auf einer Website nachgucken könnte. Und so kam es, dass wir dann selber die Website gemacht haben. Also eigentlich als Unterstützung für die, die gendern müssen oder natürlich auch wollen.
Schön, ja cool, dass Sie sowas gemacht haben. Das legen wir allen Hörerinnen und Hörern natürlich ans Herz, da mal raufzuschauen. Was bewegt Sie denn aktuell an dem Thema? Also gibt es etwas, was Sie richtig berührt, nicht schlafen lässt?
Also im Positiven fällt mir einfach auf, dass ich plötzlich mal so ein Sternchen höre, also die Lücke MitarbeiterInnen in einem Meeting, wo ich es nicht erwartet hätte von Menschen, die vielleicht vor 5 Jahren sich noch lustig darüber gemacht haben oder die Augen verdreht haben, die das jetzt plötzlich selber machen, wo ich dann manchmal so überrascht bin, aber natürlich positiv, dass es doch alltäglicher geworden ist und okay ist, das zu machen, ohne dass dann auch ein Kommentar fällt. Berührt mich auf jeden Fall sehr positiv. Und ich glaube auch, dass einfach Sprache sich verändert in der Gesellschaft und die Zeit auch zeigen wird, wohin die gendergerechte Sprache so geht.
Und die aktuellen Debatten zu dem Thema?
Ja, das regt mich natürlich auf, dass rechte und konservative Parteien es so immer hindrehen und auch viele Medien das so aufgreifen, als gäbe es einen Zwang zu gendern in Institutionen und so weiter, was ja in der Regel nicht der Fall ist. Und dass dann Sprachverbote kommen, die ja viel mehr einen Zwang bedeuten, dass ich mich an eine Sprache unterordnen muss, Vorgaben. Diese Verdrehung sozusagen, das ist einfach nicht mehr sachlich für mich und das regt mich schon sehr auf. Und ich habe aber die Hoffnung so, dass einfach Sprache sich aber auch nicht in Zwänge stecken lässt und dass Menschen Sprache benutzen und sich Sprache einfach verändert. Es gab ja auch schon Bewegungen, Anglizismen zu verhindern oder so. Unsere Gesellschaft ist so, unsere Welt verändert sich und so wird sich Sprache immer verändern. Das finde ich auch ganz toll. Und alle sprechen individuell und können dazu beitragen, wie sie eben sprechen möchten auch, dass sich auch irgendwie durchsetzen wird, was eben hilfreich ist oder verbindend für alle.
Also wir haben ja schon bei der Anmoderation gesagt, dass Sie auch Workshops in dem Thema machen. Wollen Sie uns vielleicht erzählen, was da genau passiert?
Also es geht gar nicht darum, Menschen zu überzeugen, dass gendergerechte Sprache jetzt so das Wichtige ist oder gemacht werden muss oder so. Das ist auch überhaupt nicht mein Ansatz. Ich denke, wenn es jemand nicht machen will, dann muss man es nicht machen. Ich will eher die unterstützen, die es machen wollen oder vielleicht auch Vorgaben haben dazu in ihrem Arbeitskontext. Und da einmal hinzugehen, erstmal auch in Texten zu erkennen, wo sind überhaupt Stellen, die nicht gendergerecht sind, denn das ist für manche auch, manche haben noch nicht so den Blick dafür, so, und erstmal diesen Blick zu entwickeln, da Übungen zu machen, und dann eben zu gucken, wie kann ich eben mit anderen Tipps und Tricks, also Umformulierungen zum Beispiel, auch praktisch neutraler formulieren. Also das ist ja so mein Ansatz, weil ich glaube, dass der recht niedrigschwellig ist und da eben es sich auch nicht so viel Widerstand ergibt. Ich sage, ich formuliere Sätze einfach um, dann brauche ich kein Sternchen, brauche ich keine Doppelform und das eben einzuüben. Und für die, die ein Sonderzeichen in zum Beispiel ihrem Unternehmen benutzen, auch nochmal zu gucken, wie wende ich das denn dann im konkreten Fall an? Also in der normalen Form MitarbeiterInnen ist es vielleicht noch klar, aber wie mache ich das dann mit dem Artikel? Was mache ich, wenn dann ja, Genitiv ist oder so? Da einfach nochmal so in die Übung zu gehen.
Mich würde noch interessieren, was war damals der Anlass, oder was war ja der Funke, der da gezündet hat, mit ihrem Bruder die Seite zu machen? Also gab es da einen konkreten Anlass oder also da eine Lösung zu entwickeln? Was war der Hintergrund?
Es waren eigentlich zwei Ereignisse. Das eine war, dass ich selber gerade meine Masterarbeit geschrieben hatte, in der ich selber die Vorgabe hatte, in irgendeiner Art und Weise gendergerecht zu formulieren und damals eben auf verschiedene PDFs im Internet gestoßen bin von Kommunen oder so, die schon so kleine Empfehlungen, so einseitige Empfehlungen hatten, wie man eben auch umformulieren kann, welche neutralen Formen es gibt. Und das fand ich total hilfreich beim Schreiben. Mein Thema ging gar nicht über Sprache oder so, aber das fand ich hilfreich. Und dass ich dann, ich vermute, es war ein paar Wochen, Monate später, im Bus war, mit meiner Freundin am Abend nach Hause gefahren bin und sie sagte, sie hat bei der Uni bei so einer Zeitung gearbeitet, muss einen Artikel abgeben, jetzt habe ich den zurückbekommen, ich soll da irgendwie gendergerecht schreiben. Ich weiß gar nicht, was die meinen. Und ich gemerkt habe, okay, sie ist generell jetzt nicht dagegen oder so. Sie hat nur nicht verstanden, was genau gemeint ist oder wie sie es lösen kann. Und da dachte ich, ach ja, dafür wäre es doch einfacher, nicht zu sagen, es gibt drei PDFs irgendwo im Internet verteilt, sondern eben eine zentrale Website, wo man mal schnell nachgucken kann und wo dann eben auch diese neutralen Formen man nachschlagen kann. Und da ist dann die Idee entstanden, es gibt sicher noch viel mehr. Wir haben mit 150 Begriffen gestartet und dass man es eben auch mitfüllen kann, selber Sachen einschicken kann und so ist das ja ganz schön gewachsen.
Super cool. Was wäre Ihre Botschaft für die Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören, also im Bereich gendergerechte Sprachen? Gibt es da sozusagen eine zentrale Botschaft an die Welt da draußen, die Sie gerne raushauen würden?
Ich würde sagen, mehr Gelassenheit mit dem Thema. Also, dass die auch gendern wollen, sich nicht einschüchtern lassen von, ich könnte was falsch machen. Oder wenn ich dann mal ein Wort eben im generischen Maskulinen lasse im Text, dass das nicht gleich ein Drama ist, sondern dass das auch mal okay sein darf. Wenn jemand das Gender-Sternchen benutzen will, soll sie es machen und der andere will es nicht, dann soll er es nicht machen. Also einfach zu sagen, mehr Gelassenheit mit dem Thema. Macht es, wenn ihr wollt, findet eure eigene Form auch. Genau, das würde ich mit eben mehr Gelassenheit mit dem Thema. Ich glaube, das könnte uns allen gut tun.
Finde ich sehr schön. Das war letztendlich auch meine Botschaft, dass ich den Menschen
Ja.
entdecken möchte. Und was wir eigentlich auch mit der Folge erreichen wollten, einfach mal da den Dampf rausnehmen. So und da einfach ein bisschen ruhiger und sachlicher mit umgehen.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Das war jetzt ganz wunderbar. Also es war jetzt genau die passende Frau zum Thema. Also vielen, vielen Dank.
Und damit wären wir auch schon bei unseren Challenges. Die erste Challenge, die wir euch auf den Weg geben wollen, ist, versucht mal 2 Stunden lang in weiblicher Form zu reden, um zu gucken, macht es was mit dir? Und vielleicht einfach auch dadurch zu erkennen, wie oft wir eigentlich die rein männliche Form benutzen.
Ja, eine weitere Challenge. Bleibt mutig, bleibt geduldig und bleibt auch entspannt. Sich daran zu erinnern, okay, es ist kein Angriff auf mich als Person, daran auch die anderen Menschen, mit denen wir sprechen, zu erinnern, sondern es geht gerade um die Sprache. Ich bin nicht was Besseres, weil ich das versuche. Du bist auch nichts Schlechteres, wenn du es nicht hinbekommst, genauso auch andersrum. Und da genau Geduld, Mut und auch ein bisschen Gelassenheit. Das ist auch eine Challenge auf jeden Fall.
Ja, und die dritte Challenge, die ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Ja, sich über Gendern aufzuregen, ist ja ein sehr populäres Thema, wenn man so locker zusammensitzt. Und die dritte Challenge heißt, einfach mal widersprechen und sagen, dass man Gendern gut findet. Ich verspreche euch, ihr habt einen sehr intensiven Abend, wo lange diskutiert wird und in der Regel ist man in der Minderheit. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch solche Diskussionen führt und einfach auch mal dazu steht, ja, ich finde das gut, dass mehr Menschen angesprochen werden und das auch auszuhalten. Es ist heiß, also es füllt einen Abend. Also ich habe schon sehr viele Abende mit dem Thema gendergerechte Sprache verbracht. Ist nicht immer lustig, aber letztendlich, wenn Leute dann mal anfangen, dir zuzuhören und sich auch mal auf das Thema einzulassen, fand ich schon schön, dass ich so die ein oder andere auch mal zum Nachdenken gebracht habe. Ja, also Jenny, ich möchte an der Stelle mal sagen, also ihr habt das vielleicht alle gemerkt, es ist gerade aktuell nicht Katja, die mit mir diskutiert, sondern Jenny. Hat mir unglaublich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich hoffe, wir führen noch einige weitere Gespräche miteinander. Ja, Jetzt kommt der Part mit den Hinweisen.
Ja, vielen Dank, Petita. Ich habe mich doll gefreut, dass ich hier mit dabei sein darf und werde das in Zukunft auch mal wieder sein. Wenn euch die Challenges gefallen haben und ihr die ausprobiert, dann gebt uns doch gerne ein Feedback auf Instagram oder per E-Mail. Das ist die E-Mail-Adresse wakeup@gemeinsam-in-europa.de. Und da könnt ihr uns natürlich auch anderes Feedback zukommen lassen. Wir freuen uns. Und alle anderen Folgen könnt ihr auch finden auf der Website. Das ist futter-fürs-hören.de. Ja, und dann war es das für heute.
Genau, ich will euch schon mal auf die nächste Folge hinweisen. Da wollen wir mal auf das Thema Ost- und Westdeutschland. Warum wird das immer noch so getrennt wahrgenommen? Damit wollen wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Jo, und damit sind wir am Ende unserer Folge und es bleibt uns nur noch zu sagen,
tschüss
und bleibt wach.